Heute wollen wir uns wieder und weiter mit dem Korintherbrief beschäftigen. Es ist ein bisschen beschämend. Ich habe in der letzten Brüderbesprechung noch gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich über den Text so richtig sagen solle. Das wäre ja nur so ein Abspann eines Briefes. Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, musste ich einsehen, dass ich da dem Text Unrecht getan habe. Das ist nicht nur ein Abspann eines Briefes, das ist auch Gottes Wort. Und es hat uns sehr viel zu sagen und sehr viel weiterzugeben. Und ich will heute auch tatsächlich aus dem Kapitel 16 zunächst einmal nur zwei weitere Verse betrachten. 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Schlagt also gerne mit mir auf. Dort heißt es: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist aus der Einheitsübersetzung. Und daneben noch einmal die Übersetzung aus der revidierten Elberfelder Bibel. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ja, fünf Aufforderungen, fünf sehr knappe Imperative gebraucht Paulus hier. Und er scheint hier am Ende des Briefes noch einmal das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Inmitten von Anweisungen, die bestimmte Personen betreffen. Vorher geht es erst um Timotheus und Apollos, hinterher geht es um Stephanas, Fortunatus und Achaikus. Dann kommen die Grüße. Und diese beiden Verse ragen fast so wie ein Fels aus dem Meer, aus der Brandung hervor. Ein bisschen zackig und kantig, fast ein bisschen deplatziert. Wachet, beginnt Paulus hier seine Aufforderung und spricht die Korinther als Gruppe an und nicht jeden Einzelnen, wie er das beispielsweise in Vers 2 getan hat. Da ging es um das Geld zusammenlegen. Da hieß es dann, ein jeder von euch lege Geld zurück. Hier spricht er jetzt alle zusammen an. Und diese erste Aufforderung, wachet, die hat mich erinnert an den Garten Gethsemane. Dazu lesen wir in Matthäus 26 etliche Verse. Und da fordert der Herr seine Jünger vor seinem Weg ans Kreuz auf, Vers 41, Matthäus 26, Vers 41, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist das gleiche Wort, das auch Paulus hier im Korintherbrief für Wachen gebraucht. Und hier ging es durchaus darum, nicht einzuschlafen im eigentlichen Wortsinn. Denn Jesus kommt zurück und findet seine Jünger eingeschlafen und sagt zu ihnen: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Aber Jesus gebraucht das auch durchaus im übertragenen Sinne. Wir kennen das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da geht es auch darum, dass diese 10 Jungfrauen versuchen, wach zu bleiben, bis der Bräutigam kommt. Und interessant ist dann, alle schlafen ein. Und als sie geweckt werden, haben 5 von ihnen noch genügend Öl dabei, sie sind vorbereitet und 5 von ihnen müssen erst einmal einkaufen gehen und kommen im Endeffekt dann zu spät. Da steht im Matthäus 25, Verse 1 folgende. Und eine sehr ausführliche Abhandlung zum Thema Wachsamkeit finden wir auch in Lukas 12, ab Vers 35. Das möchte ich gerne einmal vorlesen. Dort sagt Jesus: Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene, dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Also hier wird Wachen und Wachsamkeit auch wieder bezogen auf dieses Beispiel vom Bräutigam, aber eben in einem übertragenen Sinne gebraucht, nämlich um damit auszudrücken, dass es wichtig ist, bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Und dann kommt Petrus, der ist ja immer ein bisschen vorlaut, Vers 41, Lukas 12, Vers 41, Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Das ist ja eine spannende Frage. Betrifft das nur die Jünger oder betrifft es vielleicht sogar noch uns heute? Und dann geht es weiter im Vers 42. Der Herr aber sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein ganzes Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen, und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Der Herr geht jetzt nicht darauf ein, was da genau gemeint ist, ob es geistliche Dinge sind, die hier anvertraut sind, oder vielleicht sogar weltliche Dinge, die uns anvertraut sind. Rüdiger hat das eben schon in Bezug auf die Anfrage aus Bremen-Nord formuliert und die Frage gestellt: Was ist uns denn nicht alles anvertraut? Wie sind wir nicht reich und haben die Möglichkeit, auch damit dann vielleicht Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun können. Aber ich denke, die eine Botschaft an dieser Stelle ist klar. Hier geht es dem Herrn darum, deutlich zu machen, dass Wachen und Wachsamsein bedeutet, im Dienst für den Herrn nicht nachzulassen oder nicht nachlässig zu werden. Nun ist natürlich die Frage, ob die Korinther damals schon das Lukas-Evangelium vorliegen hatten und darin lesen konnten. Die Fachleute sind sich nicht ganz einig, ob das nun 60 nach Christus geschrieben wurde oder 80 nach Christus. Der Korintherbrief wird so auf 55 nach Christus datiert oder 56. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Korinther das so in diesem Wortlaut zumindest noch nicht kannten, dass Paulus ihnen aber wahrscheinlich sehr wohl bestimmte Dinge berichtet hat. Aber was die Korinther bestimmt hatten und auch kannten, war etwas, was auch mit Wachen zu tun hatte aus dem Alten Testament. Und das lesen wir im zweiten Buch Mose im Kapitel 12. Ich möchte einige wenige Auszüge davon vorlesen. Schlag gerne mit mir auf. 2. Mose 12. Da geht es um den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und ich lese ab Vers 21. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Weiter ab Vers 28. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Weiter ab Vers 40. Die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Und es ist erstaunlich, wie der Vers 42 hier das Wachen in der Nacht zweimal betont. Gott hätte das ja auch am Tage machen können, hat er aber nicht. Aber an vielen Stellen wird der Auszug des Volkes Israels aus Ägypten gebraucht als ein Sinnbild auch der Rettung der Christen, des Auszugs des Christen aus der Sünde. Und das kannten bestimmt auch die Korinther. Und es ist im Grunde wieder die gleiche Botschaft: Wachet, seid wachsam, bedeutet das Kommen und das Wirken Gottes zu erwarten, wie in dieser Nacht, als er gekommen ist, als er aktiv geworden ist und als er nach der 10. Plage die Ägypter endlich dazu gebracht hat, das Volk Israel ziehen zu lassen. Aber es ist total vergleichbar natürlich mit den anderen Gleichnissen, mit den Jungfrauen. Da ging es auch darum, auf das Kommen des Bräutigams zu warten, oder das hier mit dem, der die Speise weitergibt, was wir gelesen haben aus dem Lukas-Evangelium. Auch da sollte der Diener wachsam sein und damit rechnen, dass jederzeit der Herr kommen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich in letzter Zeit manchmal müde. Müde, weil es in der Gemeinde an vielen Stellen nicht so recht weitergeht. Müde, weil das Chaos in dieser Welt nicht besser wird, sondern mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn jetzt nur noch schlimmer geworden ist. Müde, weil die Menschen das Evangelium nicht hören wollen, erst recht nicht annehmen wollen. Und müde, weil der Herr schon vor 2000 Jahren gesagt hat, ich komme bald, und bis jetzt noch nicht wiedergekommen ist. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lasst mich endlich alle in Ruhe. Das war ein Gedanke, den ich hatte, als jetzt im Sommer sich mehrere Brüder auch hier bei uns aus dem Dienst zurückgezogen haben. Aber der Herr sagt uns, wachet. Durch Paulus, wachet und steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben. Ich musste denken an 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12. Dort heißt es: Daher, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Steht fest im Glauben. Und was das bedeutet, lesen wir insbesondere im Hebräerbrief, im Kapitel 11, Dort beschreibt der Schreiber des Hebräerbriefs zunächst einmal, was Feststehen im Glauben eigentlich ist, beziehungsweise was Glaube eigentlich ist, und nennt dann Beispiele für Menschen, die feststanden im Glauben. Hebräer Kapitel 11. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihm nahen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt die Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, der zwar gestorben ist, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stätte bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott ihn auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert, haben wir gerade gelesen, und die Blutsbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt die Erstgeburt nicht antastete. Und durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Und durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Der Glaube hat bei all diesen Vorbildern dazu geführt, dass sie nicht müde geworden sind, sondern wachsam geblieben sind, wach geblieben sind und das Handeln Gottes erwartet haben. Und insofern hängen diese beiden Dinge ganz eng zusammen. Wachsamkeit und Feststehen im Glauben. Auch wenn es eben gerade nicht danach aussieht, haben diese Menschen das Handeln Gottes noch immer erwartet. Auch nach 2000 Jahren dürfen wir das Handeln Gottes noch immer erwarten. Im Vers 1 im Hebräer 11 haben wir gelesen, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das war die Situation bei ganz vielen von denen, die der Hebräerbriefschreiber hier als unsere Vorbilder aufgezählt hat. Und mir geben diese Glaubensvorbilder Kraft. Kraft, mit der Müdigkeit umzugehen und Kraft, wachsam zu werden und zu bleiben und mutig zu sein, statt zu verzagen. Seid mutig und tapfer, setzt Paulus hier fort. Und das Wort, das hier gebraucht wird, andrizomai, das ist sprachlich verwandt mit aner, das ist griechisch für Mann, kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Kena schreibt dazu, der Ausdruck ist nicht zwangsläufig mit Männlichkeit assoziiert, auch wenn die meisten Menschen in der Antike Mut mit Männlichkeit in Verbindung brachten. Aber das dürfte der Grund dafür sein, dass wir zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung oder in der Schlachter Übersetzung noch davon lesen, dass es heißt, seid mannhaft. Denn das ist die ursprüngliche, die ursprüngliche Etymologie, da wo das Wort eben herkommt. Aber das gilt für Frauen ganz genauso. Luther und die Einheitsübersetzung schreiben mutig, die Züricher Übersetzung schreibt tapfer, nur Elberfelder und Schlachter lesen mannhaft. Und dieser Begriff ist eben einfach die griechische Bezeichnung für tapfer sein. Gibt keine andere. Und Barth ergänzt dazu noch, das lateinische Wort für Tapferkeit ist fortitudo, wörtlich stark sein. In dem Doppelausdruck seid mannhaft und stark scheint also sowohl das griechische als auch das lateinische Verständnis von Tapferkeit durch. Aber was ist das überhaupt? Tapfer sein. Ich habe mal im Duden nachgeschlagen. Dort steht zu tapfer, sich furchtlos und zum Widerstand bereit mit Gefahren und Schwierigkeiten auseinandersetzend. Oder beherrscht Schmerzen und seelische Regungen, Gefühle nicht sichtbar werden lassend, ohne zu klagen, seine Angst unterdrückend. Oder zum Thema Mut, auch aus dem Duden. Fähigkeit, einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Und die grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Ja, für mich ist das ein täglicher Kampf. Im Moment würde ich manchmal viel lieber die Decke über den Kopf ziehen, niemanden sehen, keine Probleme mehr lösen. Aber hier heißt es ja sogar, ohne zu klagen, seine Angst unterdrückend. Ohne zu klagen, ich würde lieber schreiend weglaufen, die Hände über den Kopf schlagen und einfach rauslaufen, weg. Ich musste denken an das Lied, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist der Anfang der Matthäus-Passion, Bach-Werke-Verzeichnis 244. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Aber wie gehe ich damit um? Mein Eindruck ist, dass der Schlüssel allein in Christus liegt. Seid stark oder erstarkt, setzt Paulus hier fort und schließt damit diesen Satz ab. Und das ist es, was wir brauchen, Stärke. Ein Kommentator hat darauf hingewiesen, dass dieses Wort im Griechischen im Passiv stünde und dann daraus abgeleitet, man könne sich ja nicht selber stärken, sondern müsse von außen gestärkt werden. Ich habe dann das versucht nachzurecherchieren mit meinen bescheidenen Griechischkenntnissen, konnte das aber nicht bestätigen, sondern das Wort steht vielleicht im Passiv, vielleicht aber auch im Medium. Das gibt die Grammatik nicht ganz her. Aktiv ist es nicht, aber Medium ist eine Mischung zwischen aktiv und passiv. Das gibt es im Deutschen so nicht. Kann man aber vielleicht am ehesten im Deutschen mit einer reflexiven Verbgestaltung wiedergeben. Also sich waschen. Ne, da bin ich aktiv, ich bin derjenige, der wäscht und ich bin aber auch derjenige, der gewaschen wird. Oder hier in diesem Zusammenhang wäre das dann sich stärken, wenn es denn Medium ist. Das gibt die Grammatik nicht ganz her. Dazu fällt mir zunächst 2. Korinther 4, Vers 16 ein. Dort schreibt Paulus an die Korinther, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also die Hantel hier ist wieder nur ein Gleichnis. Es geht wieder um das Innere. Und außerdem musste ich an Epheser 6, Vers 10 denken. Auch da geht es um Erstarken und um darum Kraft zu bekommen. Dort heißt es schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ja, wie kann dann ein sich stärken aussehen? Dazu möchte ich noch einen meiner Lieblingsverse vorlesen aus 2. Korinther 3, der Vers 18. Ja, das tut mir leid, das ist verkehrt. Es muss Vers 18 heißen. Auf der Präsentation ist ein Tippfehler. Dort heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wenn ich mich körperlich stärken möchte, dann gehe ich an die Eisen. Wenn ich mich innerlich stärken möchte, dann sehe ich den Herrn an, dann schaue ich auf Christus und werde so verwandelt in dasselbe Bild. Und das ist es, was mir immer wieder hilft, stark zu werden, zu erstarken im Herrn. Und da möchte ich gerne noch einmal auf dieses Lied zurückkommen. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Das fängt mit der Klage an, aber endet beim Blick auf den Herrn am Kreuz. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen, heißt es dort, und dann singen zwei Chöre. Der eine singt, seht, und der andere fragt, wen? Und der eine antwortet wieder, den Bräutigam. Seht ihn. Wie? Als wie ein Lamm. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, sehet. Was? Seht die Geduld. Allzeit erfunden geduldig, wie wohl du warst verachtet. Seht, wohin? Auf unsere Schuld. Alle Sünde hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Seht ihn aus Lieb und Huld Holz zum Kreuze selber tragen, erbarm dich unser, o Jesu. Im Blick auf unseren Herrn kommen alle Klagen zur Ruhe. Wie ein Lamm, das stumm ist, wenn es zur Schlachtung geführt wird. Apostelgeschichte 8, Vers 32, das hat schon den Kämmerer aus Äthiopien überzeugt. Oder lesen wir dazu noch einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3, der das auch noch etwas weiter erläutert. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. So können wir uns stärken, indem wir immer wieder auf Christus sehen. Und das ist es, was mir Kraft und Stärke und Mut und Zuversicht gibt, wenn ich sehe, wie der Herr Jesus gewandelt ist und wie er mir und uns darin zum Vorbild geworden ist. Und wir haben das letzte Mal auch darüber nachgedacht, heute kommt der Rückblick am Ende, dass es durchaus hilfreich sein kann, auch sich hinzusetzen, zu reflektieren und einen Plan zu machen, um damit in guter Art und Weise umzugehen. Das Ziel des Ganzen ist, lesen wir in Vers 14 unseres Textes aus 1. Korinther 16, alles bei euch geschehe in Liebe. Dazu vielleicht noch 1. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wachet! Steht im Glauben, seid mutig und stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Amen.
Amen.